Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Als Städte durch Corona zum Stillstand kamen, da sah man hier und da plötzlich wieder Tiere durch die Straßen streifen. Wo der Mensch ging, da kam die Natur. Das könnte uns eine Mahnung gewesen sein, eine Erinnerung, dass unsere menschliche Zivilisation die Natur zurückgedrängt hat, dafür gesorgt hat, dass Arten sterben. Die Biodiversität, also die Artenvielfalt, die hat in den vergangenen Jahrzehnten erheblich gelitten und tut es noch immer. Es ist auch die Landwirtschaft, die einen großen Beitrag zur Diversität leisten kann oder zu ihrer Dezimierung. Heute ist Tag der Artenvielfalt, also wollen wir uns die Landwirtschaft genauer anschauen. Ein Konzern, der sich ja seit Jahren dem Vorwurf ausgesetzt sieht, der Biodiversität zu schaden, das ist der Leverkusener Bayer-Konzern. Das Agrargeschäft von Bayer, das erzielte im ersten Quartal 2020 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro. Bayer gehört zum Kreis der wenigen großen Konzerne mit den meisten Sortenpatenten und kaufte Monsanto, den Hersteller des umstrittenen Pestizids Glyphosat. Matthias Berninger, ehemaliger Politiker der Grünen, in den Nullerjahren Staatssekretär im Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, ist jetzt Leiter des Bereichs Öffentlichkeit und Nachhaltigkeit bei Bayer. Ich habe vor dieser Sendung mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, ob sein Job als Mann für Nachhaltigkeit bei Bayer in etwa so ist wie ein Fußgängerbeauftragter bei einem Autokonzern.
Nee, es ist ganz anders, weil eines der ganz großen Probleme für Biodiversität ist ja der Land Use Change, das heißt die Umwandlung von Natur in wirtschaftliche Flächen, in Siedlungen oder die Zerstörung der Natur, um Rohstoffe zu generieren. Und ganz wichtige Aufgabe von Bayer ist, dass man auf weniger Land mehr produzieren kann und damit auch der Ausbreitung des Naturverlusts was entgegensetzen kann. Vor dem Hintergrund sind wir, was das Thema Biodiversität angeht, in einer ganz paradoxen Situation.
Jetzt würden aber Kritiker sagen, dass Bayer doch gerade mit dieser Umwandlung von Naturraum, die Sie gerade beschrieben haben, in industriell nutzbaren Raum das Geld verdient.
Also Bayer verdient das Geld damit, Landwirten Inputs zu verkaufen, mit denen sie vor allem Nahrungsmittel produzieren können. Mhm. Und das müssen wir nicht auf unendlich ausweitbaren Flächen tun, sondern im Gegenteil, unsere Forscherinnen und Forscher arbeiten daran, dass man auf weniger Fläche mehr produzieren kann. Und vor dem Hintergrund ist für uns Flächenfraß nicht Teil des Geschäftsmodells.
Aber bedeutet das, was Sie da gerade beschreiben, mehr Ertrag von weniger Fläche, nicht noch eine zusätzliche Industrialisierung der Landwirtschaft? Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf deutsche Flächen gucken, da sehen wir ja jetzt schon teilweise eine ziemliche Auslaugung der Böden, die dann wiederum wettgemacht werden muss durch zusätzliche Düngung. Wo kommt Bayer hier ins Spiel, um das dann nicht noch schlimmer zu machen?
Also eine ganz wichtige Sache ist, dass wir uns um die Böden kümmern und für Bodengesundheit sorgen. Mhm. Und eine Schlüsseltechnologie dafür ist, dass man auf Böden Pflanzen anbauen kann, ohne pflügen zu müssen. Weil je weniger ich pflüge, desto intakter sind die Böden, desto weniger Emissionen werden beim Pflügen frei, desto mehr CO2 können Böden speichern. Und vor dem Hintergrund ist ein ganz wichtiger Fokus unserer Forschungsarbeit, fluglose Bodenbearbeitung mehr und häufiger möglich zu machen.
Das heißt, den Einsatz von Pestiziden dann zu pflegen?
Ja, sie brauchen natürlich unter anderem auch Herbizide für fluglose Bodenbearbeitung, ist gar keine Frage. Und da kommen wir eben zu der Frage, wie wir die heute kaputten Ernährungssysteme reparieren wollen. Wollen wir das mit einem wissenschaftsbasierten Weg machen? Brauchen wir eine wissenschaftsbasierte Agrarwende? Oder eine romantische. Und ich glaube, wir brauchen eine wissenschaftsbasierte, weil wir zwei Probleme lösen müssen. Wir müssen genug zu essen für 8 Milliarden Menschen schaffen. Ab 2023 ungefähr werden wir 8 Milliarden Menschen sein. Und gleichzeitig sind mehr von diesen 8 Milliarden in der glücklichen Situation, in besserem Wohlstand zu leben. Und deswegen werden sich auch deren Konsummuster verändern. Und um den Druck auf den Planeten, der von diesen beiden Entwicklungen herrührt, etwas entgegenzusetzen, braucht man meiner Meinung nach eine wissenschaftsbasierte Agrarwende.
Wenn wir jetzt aber noch mal einen Schritt zurück machen zur Biodiversität, habe ich Sie dann richtig verstanden, dass Sie die Biodiversität tendenziell eher auf den freien Flächen sehen und auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen dann schon Monokulturen, die einen hohen Ertrag bringen?
Glaube ich nicht. Also ich glaube, dass Sie Anbaumethoden verändern müssen. Sie müssen Landwirte dabei unterstützen, wie sie zum Beispiel CO2 binden und durch das Binden von CO2 auch Geld verdienen. Wir brauchen biodiversitätsförderndes Carbon Capture. Wir brauchen andere Anbaumethoden, Zwischenfruchtanbau, auch Mixed Cropping, das heißt, dass mehrere Sachen gleichzeitig auf dem Acker angebaut werden. Wir können da sehr viel lernen, auch von Biobauern in dem Bereich. Also wir brauchen im Grunde die besten Ideen von allen, um dieses Riesenproblem in den Griff zu kriegen. Und die Pflanzenschutzmittel, die wir einsetzen, müssen besser werden. Deswegen investieren wir ja mehr als jeder andere in die Innovation von Pflanzenschutzmitteln, weil es völlig klar ist, dass die Generation von 2020 im Pflanzenschutzmittelbereich der von 1950 weit überlegen ist.
Das heißt, Glyphosat hat sich aus Ihrer Sicht überlebt?
Das heißt, dass wir 5 Milliarden in die Hand nehmen werden in den nächsten 10 Jahren, um weitere, neuere und dann hoffentlich auch bessere Herbizide zu produzieren. Glyphosat wird, solange es keine guten Alternativen geben, vor allem in Lateinamerika und in Asien, eine große Rolle spielen. In Europa spielt es ja heute schon nur eine Randrolle.
Aber dann sehe ich noch nicht so ganz den Beitrag, den Ihr Unternehmen da Stand jetzt für die Biodiversität leisten kann. Weil der Ist-Zustand ist ja schon so, dass viele Bäuerinnen und Bauern in Deutschland Glyphosat in hohem Maße einsetzen. Glyphosat tötet auf dem Acker alles ab, bis auf die resistente Nutzpflanze. Das heißt, Stand jetzt nutzt das der Biodiversität gar nicht, sondern schadet ihr eher.
Naja, Glyphosat ermöglicht im Einsatz zum Beispiel in den Vereinigten Staaten fluglose Bodenbearbeitung und erhöht die Biodiversität in den Böden. Das ist wie alles ein bisschen komplizierter als die Verkürzung und das Schwarz-Weiß-Ding.
Dann erklären Sie es bitte.
Ich glaube, am Ende des Tages brauchen wir Pflanzenschutzmittel, die weit weniger negativen Einfluss auf die Umwelt haben. Das gilt für die Gewässer, das gilt für Insekten, das gilt auch für die Pflanzenvielfalt auf dem Acker. Also wir müssen hier im Pflanzenschutzmittelbereich, aber auch im Saatgutbereich ganz anders denken. Und wir brauchen viel mehr regenerative Landwirtschaft. Und dieses Umdenken hat bei Bayer auch stattgefunden. Und deswegen ist unser Forschungsschwerpunkt darauf gelegt, die Umweltauswirkung unserer Produkte um 30% zu reduzieren bis zum Jahre 2030. Und wir sind damit auch gar nicht weit weg von der Europäischen Kommission und dem, was im EU Green New Deal vorgestellt worden ist.
Okay, das ist jetzt die Perspektive für die Zukunft. Aber ich habe jetzt tatsächlich noch nicht verstanden, wie Glyphosat derzeit auf dem deutschen Acker der Biodiversität nutzt. Können Sie das nochmal erklären?
Ja, also es ist ganz einfach. Also Pflanzen konkurrieren mit Unkraut. Ja, wenn ich Unkraut nicht erfolgreich bekämpfe, habe ich weniger Ernteerträge. Wenn ich weniger Ernteerträge habe, muss ich auf mehr Fläche anbauen, um die gleiche Nachfrage zu erfüllen. Und vor dem Hintergrund sind sowohl modernes Saatgut als auch moderne Chemie wichtig, um den Flächenfraß zu begrenzen.
Aber das setzt ja immer noch voraus, dass es Flächen gibt, auf denen die Natur sich frei entfalten kann.
Das ist absolut richtig. Naturschutz ist wichtig. Bayer ist sehr klar bei dem Thema Entwaldung. Wir wollen den heutigen Trend der weiteren Entwaldung nicht nur stoppen, sondern auch massiv in Aufforstung investieren. Wir glauben, dass Wälder extrem wichtig sind, um CO2 besser zu binden. Aber nehmen Sie mal das Beispiel Regenwald. Regenwald heißt ja Regenwald aus einem weiteren Grund, nämlich wegen des Regens, sorgt er für die Bewässerung ganzer Regionen. Es ist kein Zufall, dass wir eine massive Entwaldung zum Beispiel in Südostasien haben und dann extreme Trockenheit und Buschfeuer in Australien, sondern das hängt alles zusammen.
Aber Herr Berninger, wenn wir über Biodiversität reden, dann reden wir ja nicht nur über Lebewesen, die den Wald als Lebensraum brauchen, sondern wir reden auch über Lebewesen, die beispielsweise das kleine Unkraut brauchen, das im Idealfall irgendwo Platz zum Wachsen braucht. Wenn es auf dem Acker niedergespritzt wird, wo soll es sonst wachsen? Weil auch dieses Unkraut trägt ja zur Biodiversität bei.
Also wir sind da ja alle miteinander schon einen Schritt weiter. Wenn Sie sich angucken, wie viele Grünstreifen es heute gibt, wenn Sie sich angucken, auch, dass Naturräume geschützt werden, das sehr ambitionierte Ziel der Europäischen Union, Naturräume zu schützen, deutet ja auch darauf hin. Es ist ja keine Zufallsentscheidung, dass die Europäische Union nicht gesagt hat, wir wollen 100% Ökolandbau, sondern sie wollen einen Mix aus Ökolandbau, nachhaltig intensivierter Landwirtschaft und Naturraumschutz. Und dieses Paket ist aus meiner Sicht das richtige Paket, um Biodiversität zu erhalten in Europa, aber gleichzeitig landwirtschaftliche Produktion möglich zu machen. Andernfalls, mit einer sehr romantischen Sicht auf die Welt, werden wir unsere Nahrung noch mehr importieren, als wir das heute schon tun. Und dann geht die Natur außerhalb Europas aufgrund unserer Konsummuster in die Knie.
Wobei wir Stand jetzt ja auch festhalten müssen, dass Deutschland als Produktionsstandort sehr viel exportiert, also in vielen Bereichen tatsächlich auch über den eigenen Bedarf hinaus produziert.
Wenn Sie sich angucken, die pflanzlichen Eiweiße, die heute natürlich nach wie vor der große Faktor sind, der Fleischproduktion, da ist heute Europa schon in ganz großem Stil ein Kontinent, der importiert, vor allem von Lateinamerika und von Nordamerika.
Der, wenn ich da einhaken darf, importiert, um Fleisch zu produzieren, das dann nachher im großen Stil nach Asien exportiert wird.
Naja, wenn Sie sich mal angucken, den Bedarf in Europa, der ist schon sehr, sehr groß. Aber Sie haben völlig recht, mit dem steigenden Wohlstand, zum Beispiel in China, hat sich auch der Fleischkonsum in China erhöht. Und ich habe viele Freunde in China, die sind aufgewachsen, ohne je Fleisch konsumieren zu können. Und denen werden sie heute nicht den Fleischkonsum madig machen können. Das wird so nicht funktionieren. Also das ist genau dieser romantische Blick. Wir brauchen hier Innovationen, um weniger Fleisch und Fleisch mit mehr Effizienz zu produzieren. Das ist etwas, woran wir arbeiten müssen. Aber sie werden Menschen, die größeren Wohlstand haben, das Fleisch nicht verbieten können. Das klappt ja nicht mal in Deutschland, wenn Sie sich die politische Diskussion angucken.
Das heißt, um unser Gespräch über Biodiversität und Nachhaltigkeit abzurunden, Sie sehen Biodiversität immer als Nebenstrang und die Produktion bzw. der Produktionsumfang ist das, was in der Landwirtschaft das Kernargument ist, das Erste, was zählt.
Für mich zählen drei Dinge. Wir müssen die Klimaveränderungen stoppen, weil das die größte Bedrohung für Biodiversität ist. Wir müssen die Umwandlung von Naturflächen in landwirtschaftliche Flächen und andere industrielle Flächen massiv reduzieren, um Lebensräume zu erhalten. Und wir müssen Saatgut und Pflanzenschutzmittel so verbessern, dass sie weniger negative Umweltauswirkungen haben. Diese drei Sachen braucht es, um die Biodiversität zu retten. Für mich ist die Biodiversität das größte ökologische Problem, das wir haben. Aber die Lösungen müssen wissenschaftsbasiert sein und sie müssen das gesamte System im Blick haben. Romantische Vorstellungen werden uns nur tiefer in die Krise hineinstürzen.